Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Ich freue mich über den schönen Anlass, an den wir heute denken dürfen, Muttertag. Und ich bin sehr dankbar und obwohl ich keine Mutter bin, durch das, was wir heute Morgen gehört haben, bereits gesegnet worden. Und nehme auch das, was ihr Lieben gerade in dem Lied zum Ausdruck gebracht habt, für mich in Anspruch, dass jemand auch für mich betet. Und ihr Lieben, bitte tut das. Tut das jetzt in diesem Gottesdienst. Ich fand das so schön, wie Andi das zum Ausdruck brachte. Herr, wir wollen von dir gesegnet werden. Und das ist das, was auch ich möchte. Dass der Herr uns das schenkt. Muttertag. Es ist an und für sich ein Feiertag, der in Gemeindekreisen nicht ganz unumstritten ist. Man fragt sich, ist es richtig, an einem Tag so viel Aufmerksamkeit einer bestimmten Person zu schenken? Und es ist in der Tat so, dass die Begründerin des Muttertages wenige Jahre nachdem sie diesen Tag wirklich etabliert hat, die größte Kritikerin desselben wurde, weil sie gemerkt hat, dass das einfach in einer Kommerzialisierung ausartete. Man hat es zu einem Konsumfest gemacht. Und wisst ihr, es ist in der Tat so, je mehr wir unsere Wertschätzung der Ehefrauen und Mütter auf diesen einen Tag fixieren, umso stärker laufen wir Gefahr, auch hier der Kommerzialisierung zu verfallen. So, was ist der Rückschluss daraus? Wäre es besser, ihn nicht zu feiern? Ihr Lieben, die Bibel zeigt uns sehr unmissverständlich, dass unsere Ehefrauen und Mütter in der Familie eine sehr besondere Rolle einnehmen. Eine Rolle, die, wenn sie recht angenommen und gelebt wird, von den anderen Familienmitgliedern gesehen wird und unbedingt auch wertgeschätzt wird. Und die Bibel geht hier in der Tat noch weiter. Es gibt da in Sprüche 31 einen Abschnitt, der ist überschrieben mit den Worten das Lob der tüchtigen Frau. Und dann heißt es da in Vers 28, ihre Söhne stehen auf und preisen sie. Ihr Mann lobt sie. Und ich füge hinzu mit den Worten, viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, aber du übertriffst sie alle. Ihr lieben Kinder, Jugendliche, ihr lieben Ehemänner, kann es sein, dass wir an dieser Stelle vielleicht manchmal etwas zu kurz kommen? Und sagt die Bibel uns hier nicht eigentlich, dass das eben nicht nur an einem Tag passieren soll, sondern dass das Lebenshaltung ist, dass das Herzenseinstellung ist, dass da Wertschätzung in unseren Familien da sein sollte? Ist es nicht so, dass der Teufel das Zusammenleben in der Familie stark torpediert? 2023 gab es in Deutschland etwa 12 Millionen Familien mit Kindern. Davon 3 Millionen alleinerziehende Elternteile. Ist das nicht erschreckend? So viel wie noch nie zuvor, nur in Deutschland. 3 Millionen alleinerziehende Elternteile. Woher kommt das? Liegt es nicht daran, dass der Teufel die Familien torpediert, das Zusammenleben in den Familien? Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, in dem heißt es, der Untergang eines Volkes beginnt in seinen Familien. Glaubt ihr, dass da was Wahres dran ist? Ich glaube das. Und deshalb, ihr Lieben, es geht uns heute nicht um Kommerz. Es geht uns heute nicht um den Blumenstrauß für die Ehefrau, für die Mama Aber es geht uns darum, dass wir uns heute daran erinnern lassen, wie wichtig Familie ist und dass eben die Mütter eine besondere Rolle einnehmen. Es ist eine Gelegenheit für uns, eine von vielen Danke zu sagen. Und ich möchte unser Augenmerk heute Morgen auf eine ganz besondere Familie der Bibel lenken. Ich weiß nicht, ob ihr eine Idee hättet, aber ich will es nicht zu lang machen heute. Ich möchte uns auf die Familie Jesu lenken. Und ich möchte heute Morgen nicht eine Auslegungspredigt halten, sondern ich möchte mich an einen Vers orientieren. Und ich habe mich als Textwort für Lukas 1, Vers 30 entschieden. Und hier heißt es, und der Engel sprach zu ihr, zu Maria, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und ich möchte diese Aussage heute zu unserem Thema machen. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Und lasst uns zunächst bei Maria, die ja Teil dieser Familie Jesu war, stehen bleiben. Wer war Maria eigentlich? Und ich möchte mich hier auf diesen Textabschnitt beziehen, den Andi uns in der Schriftlesung schon vorgetragen hat. Ich möchte versuchen, mit euch zu erarbeiten, was Maria letztendlich ausgezeichnet hat. Nun, entsprechend der jüdischen Sitte müssen wir davon ausgehen, dass Maria zu diesem Zeitpunkt noch sehr jung war. Vermutlich war sie nicht viel älter als 14 Jahre gewesen. Das war der Zeitpunkt, als die Frauen damals in Israel geheiratet haben. Die Eheschließung bestand aus zwei Akten. Der erste Teil war eine Art Ehevertrag, den man geschlossen hat. Man hat sich nicht nur miteinander versprochen, man hat das Brautgeld ausgehandelt, man hat gewisse Dinge festgehalten, die für die Familien bindend waren. Und der zweite Teil war dann die Heimholung der Braut, die eigentliche Hochzeitsfeier. Nun, Maria hatte diesen ersten Teil, in Anführungsstrichen, schon hinter sich. Ja? Sie war ihrem Manne, und Luther übersetzt das so, anvertraut. Und dieses dem Mann anvertraut sein ging weiter als die Verlobung, wie wir sie heute eigentlich verstehen. Das war die Situation der Maria mit 14 Jahren. Das scheint für das Folgende, was wir gleich betrachten werden, nicht unwesentlich zu sein. Eine Auflösung dieser Verlobung war nur durch einen Scheidebrief, durch eine Ehescheidung möglich gewesen. Was betont die Bibel hier noch? Maria, sie war nicht nur eine junge Frau, sondern sie war Jungfrau. Es gibt Bibelausleger, die versuchen, das unter den Tisch fallen zu lassen. Aber wisst ihr, das ist wichtig. Und es ist etwas, was sie auszeichnete. Ihre Reaktion auf die Ankündigung des Engels in Vers 34, wo sie sagt, wie soll das zugehen, dass sich ein Kind gebären soll, da ich doch von keinem Manne weiß. Ihre Reaktion, sie zeigt uns sehr deutlich, dass die Gebote Gottes für Maria nicht nur Theorie waren, sondern dass es für sie wichtig war, das auch im Alltag, in der Praxis zu leben. Denn jeder sexuelle Verkehr außerhalb der vollständig geschlossenen Ehe galt als Unzucht. Und ihr lieben jungen Leute, das ist etwas, was heute auch noch gilt. Und das ist wichtig, dass uns das klar ist. Und Maria war das wichtig. Es kam für sie einfach nicht in Frage. Und deswegen fragt sie ganz staunend, wie soll das zugehen, dass ich schwanger werden soll, da ich doch von keinem Manne weiß. Aber wisst ihr, was mich berührt hat? Der Lebenswandel dieser Maria, und auch das ist etwas, was wir von ihr lernen können, ihr Lebenswandel hat Gottes Aufmerksamkeit geweckt. In Vers 28 heißt es hier, und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Woher kam das? Ihr Lebenswandel, ihr Festhalten an Gott, ihre Beziehung zu Gott hat Gottes Aufmerksamkeit geweckt. Wisst ihr, das war bei Noah so gewesen, das war bei Hiob so gewesen, das war bei Ruth so gewesen und das war auch bei Maria so gewesen. Und das ist etwas, was wir mitnehmen dürfen. Es ist der Lebenswandel, den Gott gebrauchen kann, um sein Werk auf der Erde fortzuführen. Und ihr Lieben, wir dürfen durch unsere Beziehung zu Gott, durch unseren Wandel mit ihm, Teil seines Planes werden. Und das ist etwas, was der Herr sich für unser Leben wünscht. Auffallend ist auch, dass Maria von Gott als ihrem Retter sprach. Es heißt da, wir haben das nicht gelesen, aber in dem Lobgesang Marias im gleichen Kapitel heißt es dann, und Maria sagte, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Wir wissen von ihr, dass sie zu denen gehörte, die den Herrn fürchteten. Das heißt nicht, dass sie vor Gott Angst hatte. Das heißt nicht, dass sie sich vor Gott versteckte und vor ihm weglief. Aber das heißt, dass es ihr wichtig war, Gottes Willen zu tun. Es war ihr wichtig, so zu leben, dass Gottes Segen auf ihr ruhen konnte. So eine Frau war Maria. Und wisst ihr, was auffallend ist? Ihre Stärke lag in ihrer Bescheidenheit, in ihrer Demut und in ihrer Hingabe. Nie im Leben hat diese Maria damit gerechnet, eine solche Begegnung mit einem Engel Gottes zu haben. Das geht aus diesem Vers hervor in Lukas 1, Vers 29. Ja. Aber als sie ihn sah, erschrak sie über sein Wort und überlegte, was das für ein Gruß sei. Nie hat sie damit gerechnet. Und wisst ihr, in ihrer Bescheidenheit und in ihrer Demut lag ihre Stärke. Das geht aus diesem Zusammenhang hervor. Wir werden darauf noch ein wenig näher eingehen. Und ihr Lieben, das sind Tugenden, das sind Prinzipien, die heute in dem Wertekodex der Gesellschaft nicht oben stehen. Ganz im Gegenteil. Heute versuchen Frauen vielfach, durch ihre Reize zu überzeugen, die sie vielleicht an sich haben, durch ihr Aussehen, durch andere Faktoren. Das ist nicht das, wodurch Maria sich auszeichnete. Ihre Stärken lagen woanders und diese Stärken, die lebte sie aus. Und nie hat sie damit gerechnet, dass sie die Empfängerin eines besonderen Auftrags werden würde. Sie soll nichts Geringeres als die Mutter des Sohnes Gottes werden. Und wisst ihr, es ist kaum in Worte zu fassen, was das für sie bedeutet haben muss. Wisst ihr, kein Mensch rechnete damit, dass der Sohn Gottes, dass der Messias aus Galiläa kommen wird. Maria, sie kam aus Galiläa. Und stellt euch mal vor, sie würde das Zeugnis haben, ich bin die Mutter des Sohnes Gottes. Kein Mensch würde ihr das glauben. Aus Galiläa kommt der Messias gewiss nicht. Woher kam denn die Aussage des Nathanael, was soll aus Nazareth in Galiläa schon Gutes kommen? Sie hatte von Anfang an einen schweren Stand. Die Galiläer, sie waren bei den Judäern verachtet. Matthäus, er spricht von dem heidnischen Galiläa, weil sie offenbar keine saubere Trennung zu den Heiden machten. Sie hatten hier und da Gemeinschaft mit ihnen. Nun, hinzu kommt, dass ihr aufrichtiger Lebenswandel, gerade in Bezug auf ihren zukünftigen Ehemann, ja auch in gewisser Hinsicht zu einem Problem für sie wurde. Denn Menschen würden jetzt anfangen, über sie zu reden. Die Maria, die ist fremdgegangen. Maria hat Unzucht getrieben. Man würde ihr Untreue vorwerfen. Wo sonst sollte das Kind herkommen, mit dem sie schwanger war? Nun, das waren alles falsche Anschuldigungen, aber wer wusste schon darum? Außer der Maria und dann zu einem späteren Zeitpunkt auch Josef. Wir wissen auch nicht, wie Josefs Familie darauf reagiert hat. Hat man ihr geglaubt? Waren die zukünftigen Schwiegereltern ihr wohlgesonnen? Öffnete man ihr Herz? Ich glaube, Maria hat es nicht leicht gehabt mit diesem besonderen Auftrag. Und wisst ihr, ich glaube, all das war Teil des Schmerzes, den sie in sich getragen hat. Lange Zeit ihres Lebens. Und es kamen andere Dinge hinzu. Und ich habe mich gefragt, hat Maria im Hinblick auf diesen Auftrag eine Last empfunden? Und ich glaube, ja, das hat sie. Und jeder, der ehrlich zu sich selbst ist und sich versucht, in die Situation dieses 14-jährigen Mädchens hinein zu versetzen, der wird das letztlich ähnlich sehen. Wird sie das Gefühl der Hilflosigkeit gekannt haben? Und ich möchte dich als Mutter, als Ehefrau heute einmal fragen, kennst du dieses Gefühl auch? Manchmal hilflos zu sein, von einer Last erdrückt zu werden, stehst du vor Aufgaben, die du irgendwie kaum erfüllen kannst? Kennst du dieses Gefühl? Weißt du, dann lass dich von der Einstellung der Maria beeindrucken, die zu diesem Auftrag Folgendes sagte: Sieh, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe nach deinem Wort. Das war ihre Haltung dazu. Und wisst ihr, die Magd, als die Maria sich hier sieht, das war die niedrigste Form einer Dienerin. Das war nichts anderes als eine Sklavin. Nicht, dass Jesus, nicht, dass Gott Menschen ausbeutet. Aber wisst ihr, diese Haltung, Gott ist mein Herr, was er mir in den Weg legt, was er von mir erwartet, und das ist jetzt losgelöst von einer Frau, von einem Mann, von Kindern Gottes, erwartet Gott diese Haltung. Das, was er erwartet, das will ich tun. Ich bin Dienerin, ich bin Diener des Herrn, ich bin Magd und ich bin Knecht des Herrn. So möchte ich mit diesem Auftrag, den Gott mir in meinem Leben gibt, umgehen. Und wisst ihr, diese Aussage zeigt, wie sehr Maria Gott vertraute. Wie sehr sie ihrem Herrn vertraute, dass er nichts Unmögliches von ihr erwarten wird. Und liebe Ehefrau, liebe Mutter, Gott wird doch von dir nichts Unmögliches erwarten. Und wisst ihr, was bemerkenswert ist? Maria war eine Frau, die Gnade bei Gott gefunden hat. Marias Leben als Ehefrau Josefs und Mutter des Sohnes Gottes war wirklich herausfordernd. Und ich möchte versuchen, uns so ein paar Punkte nur ganz kurz anzureißen, sie uns anzuzeigen. Sie trug nun mit die Verantwortung für die Erziehung des Kindes Jesus. Sie trug mit die Verantwortung für die Sicherheit des Kindes. Wir wissen, dass Herodes allen Neugeborenen bis 2 Jahre nach dem Leben trachtete. Sie trug mit Verantwortung dafür, dass diesem Kind Jesus nichts geschieht. Wir wissen, was für Schmerzen sie litt, als der 12-jährige Jesus auf dem Heimweg nach Nazareth plötzlich nicht mehr da war. Mit Schmerzen haben dein Vater und ich dich gesucht. Jesus, was hast du uns angetan? Ja, das zeigt uns diese Last, diese Verantwortung, die sie an dieser Stelle empfand. Wisst ihr, Maria und Josef waren eine arme Familie gewesen. Woran erkennen wir das? Als es um die Opfer, um das Sündopfer und das Brandopfer ging, konnten sie kein Lamm aufbringen, um es als Sündopfer darzubringen. Und das Gesetz hat es ihnen erlaubt, wenn sie das nicht erbringen konnten, dann durften sie mit 2 Tauben kommen. Die eine Turteltaube als Sündopfer, die andere als Brandopfer. Und offenbar waren Maria und Josef arm. War diese Armut nicht Anlass mancher Sorge in ihrem Leben gewesen? Es kamen bald weitere Kinder hinzu. Wir wissen aus der Geschichte, dass die Beziehung der Geschwister untereinander nicht immer ganz einfach war. Wir hörten Ostersonntag einen Ausschnitt aus diesen Konflikten, die sich da ergeben hatten. Vielleicht kennst du das aus deinem Familienleben ganz ähnlich. Man vermutet auch, dass Maria ihren Mann Josef sehr früh verloren hat. Denn die Begebenheit, als sie ihren 12-jährigen Sohn in Jerusalem suchen und finden, ist die letzte, wo Josef Erwähnung findet. Und man geht davon aus, dass der Grund dafür darin liegt, dass Josef früh verstorben sein könnte. Sie musste feststellen, dass sie ihren Sohn nicht zu Hause halten konnte. Da fand schon bald eine Abnabelung von ihrem Sohn Jesus statt. Ja, sie kommt mit seinen Geschwistern bei einer Gelegenheit dahin, wo Jesus war. Und man sagt Jesus, deine Mutter und deine Geschwister, sie suchen dich. Und was sagt Jesus? Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Wie hat das auf Maria gewirkt? Wisst ihr was? Maria hat miterlebt, wie ihr Kind angefeindet wurde, wie ihr Kind abgelehnt wurde. Es hat ihr gewiss Schmerzen bereitet. Und zuletzt erlebt Maria, wie ihr Kind am Kreuz stirbt. Sie verliert ihr Kind. Was hat sie als Mutter gefühlt, empfunden? Und ihr Lieben, wenn wir uns diese Liste vor Augen halten, und das ist nur ein Ausschnitt aus ihrem Leben, wie hat sie das tragen können? Wie konnte sie das alles aushalten? Liegt die Antwort nicht in unserem Text? Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Ihr Lieben, warum sagt Gott hier nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott verdient? Hat sie nicht Gnade verdient? Ihr Lieben, Gnade können wir uns nicht verdienen. Gnade ist ein Geschenk. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Versuche dir nicht Gnade zu erarbeiten, sondern verschaff dir den Zugang zu dieser Gnade. Und Maria hat diesen Zugang gefunden. Ihr Lobgesang in Lukas 1, der lässt darauf schließen, dass sie die Verheißungen Gottes kannte. Ich möchte jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber wisst ihr, sie wusste aus der Schrift, was Gott seinem Volk verheißen hatte. Und sie wusste sehr wohl auch, welche Verheißungen ihr galten. Und diese Tatsache legt sehr nahe, dass sie für die Erfüllung derselben gebetet haben wird. Dass sie an diese Verheißungen glaubte. Und das wird etwas sein, was ihr Kraft gegeben haben wird. Als Magd gehörte sie ganz ihrem Herrn. Sie stellte sich ihrem Herrn zur Verfügung. Und das verschaffte ihr Zugang zu dieser Gnade. Ihr lieben Mütter, ihr lieben Ehefrauen, kennt ihr diesen Zugang zur Gnade? Wisst ihr, mir kam so ein Bild vor Augen. Wir leben ja in einer Zeit, wo es uns in diesem Land hier, und das möchte ich betonen, unglaublich gut geht. Keiner von uns muss hungern. Keiner muss Mangel leiden. Natürlich, vielleicht hast du auch finanzielle Sorgen. Es ist gut möglich. Aber auch hier werden wir in diesem Land unterstützt. Wenn du den Kühlschrank aufmachst, du hast in der Regel immer zu essen. Aber weißt du was? Wenn du Hunger hast, musst du zu diesem Kühlschrank gehen. Du musst ihn aufmachen, du musst dir was rausnehmen, du musst dir was bereiten. Weißt du, wenn du Gnade brauchst, reicht es nicht aus, dass du diesen Bedarf kenntlich machst. Jesus bietet diese Gnade an. Das heißt, aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade für Gnade. Bildlich gesprochen ist dieser Kühlschrank Jesu immer voll. Aber weißt du, du musst dir diesen Zugang offen halten, so wie Maria das tat, durch das Wort, durch die Schrift, durch ihr Gebet, durch ihren Glauben. Ihr Lieben, und dadurch wird Maria uns, euch zum Vorbild. Und ich möchte dich als Mutter, als Ehefrau heute fragen, kennst du diesen Zugang? Und weißt du, wenn du das verneinst, dann möchte ich dich einladen, heute an Muttertag einen Wendepunkt in deinem Leben zu schaffen. Weißt du, du darfst zum Herrn kommen, er lädt dich dazu ein. Er möchte dir bei deinen Aufgaben, die du hast, bei der Verantwortung, die du trägst, er möchte dir dabei helfen. Er möchte dein Gott sein. Und du darfst heute zu ihm kommen, du darfst ihn annehmen als deinen persönlichen Erretter. Und er gibt dir damit Zugang zu seiner Gnade. Aber wir wollen nicht allein bei Maria stehen bleiben. Wisst ihr, die Bibel zeigt uns auch ihren Mann Josef. Und dieser gehörte auch zur Familie. Und die Bibel zeigt uns, er war, und das ist etwas, was mich berührt, ein vorbildlicher Ehemann. Er war ein Ehemann, der seine Frau wirklich geliebt hat. Wisst ihr, wir wissen so wenig von ihm, aber das, was wir von ihm wissen, lässt uns diese Aussage treffen. Seht mal, die beiden, sie waren verlobt. Und diese Zeit der Verlobung, sie dauerte etwa ein Jahr. Oder sie war auf ein Jahr festgesetzt. In dieser Zeit lebte man getrennt voneinander. Das heißt, man ist, wie schon gesagt, keine sexuellen Beziehungen eingegangen. Und nun erfährt der Josef von der Schwangerschaft seiner Frau. Und wisst ihr, Matthäus bringt das sehr interessant zum Ausdruck. Ich möchte uns das einmal wörtlich zitieren. Die Geburt Christi, Matthäus 1, Vers 18, ereignete sich so. Als Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt war, stellte es sich heraus, bevor sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Wisst ihr, es stellte sich heraus. Das heißt, man hat offenbar schon etwas gesehen. Wir wissen nicht, inwieweit Maria den Josef eingeweiht hat, wann sie ihn eingeweiht hat, wann sie mit ihm darüber gesprochen hat. Aber es ist interessant, Josef aber, ihr Mann, war gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen, dachte aber bei sich, sie heimlich zu verlassen. Josef erfährt von Marias Schwangerschaft und er weiß, dass er das Gesetz und das Recht auf seiner Seite hat. Es wäre sein gutes Recht gewesen, sich von seiner Frau öffentlichkeitswirksam zu scheiden, die Scheidung einzureichen und Anklage wegen Ehebruchs zu erheben. Was wäre die Folge gewesen? Steinigung. Das war nach dem Gesetz sein Recht. Aber wisst ihr, das Interessante ist, und auch hier ist Reihenfolge wichtig, wie die Ereignisse sich zugetragen haben. Noch bevor der Engel des Herrn im Traum zu ihm gesprochen hat, hat Josef sich vorgenommen, seine Frau heimlich zu verlassen. Er wollte sie nicht öffentlich in Schande bringen. Ihr Lieben, er stellte sich mit unter diese Schande. Weil er war derjenige, der offensichtlich betrogen worden ist. Und das zeigt uns, wie sehr er seine Frau trotz dieser Situation geliebt hat. Diese Vorgehensweise, seine Frau öffentlichkeitswirksam bloßzustellen, lag Josef völlig fern. Er wollte die Ehe unter Hinzuziehung zweier Zeugen, diese Verlobung heimlich auflösen. Wisst ihr, Rache war ihm völlig fern. Ganz im Gegenteil, er hatte Mitleid mit ihr. Er wollte keine Anklage erheben. Und was veranlasste ihn dazu? Liebe. Ihr lieben Ehemänner, und ich schließe mich hiermit ein, sind die Anlässe, wo wir manchmal enttäuscht reagieren, wo wir vielleicht auch mit Liebesentzug reagieren. Und wisst ihr, Liebesentzug ist zum Beispiel nicht miteinander zu reden, nicht diese Offenheit zu seiner Ehefrau zu haben. Reagieren wir manchmal nicht schon auch aus viel, viel geringeren Anlässen damit? Ist das recht? Wisst ihr, Josef, er war ein vorbildlicher Ehemann. Und auch Josef erlebte Gottes Gnade. Josef, er lässt sich im Traum von Gott den Weg zeigen. Und er sagt, Josef, hör zu, das, was du vorhast, in allen Ehren, aber du liegst falsch. Deine Frau, sie ist nicht fremdgegangen. An ihr ist ein Wunder geschehen und sie braucht dich jetzt. Und wie reagiert Josef? Es beeindruckt mich. Er stellt sich an die Seite seiner Frau. Stell dir das einmal vor, was das für Maria bedeutet hat. Diese starke Stütze an ihrer Seite zu haben. Diesen Mann, an den sie sich anlehnen durfte, der zu ihr stand, obwohl alle angefangen haben werden, über sie geredet zu haben. Ihr lieben Ehemänner, unser Gehorsam Gott gegenüber wird unseren Ehefrauen eine Hilfe sein. Das ist das, was Gottes Wort uns hier lehrt. Das Tun des Willens Gottes wird ein Segen für unsere Ehefrauen sein. Es wird ein Segen für unsere Familien sein. Und ja, es wird unseren Ehefrauen helfen, sich unterzuordnen, diesen biblischen Weg der Unterordnung zu gehen, wenn sie sehen, dass wir als Ehemänner geistliche Führerschaft übernehmen, Verantwortung übernehmen und selbst nach dem Willen Gottes leben. Und das ist die Voraussetzung, wenn wir Leiterschaft in der Familie übernehmen wollen. Und wisst ihr, das ist etwas, was Josef auszeichnete. Er übernahm Verantwortung. Als Ehemann. Er hatte die geistliche Führung in der Familie inne. Das erkennen wir daran, dass Gott Josef seinen Willen offenbarte, als sie aus Bethlehem nicht mehr zurück nach Nazareth gehen sollten, sondern nach Ägypten fliehen sollten. Maria hat doch auch durch einen Engel erfahren, was Gott von ihr erwartete. Warum war es jetzt nicht Maria, die Wegweisung von Gott erlebt hat? Ihr Lieben, ich glaube, die Antwort liegt darin, dass Josef die Führung in der Familie übernommen hat. Er ist als geistlicher, verantwortungsvoller Familienvater vorangegangen. Und deswegen offenbarte Gott sich ihm. Und weil Josef sich unter Gott gestellt hat, sich Gott unterstellte, konnte er ihm seinen Willen zeigen. Und Josef hat es erkannt. Und Josef nimmt seine Frau, nimmt seinen Sohn und geht nach Ägypten, weil Gott es ihm so offenbart und gezeigt hat. Und wisst ihr, was mir auffällt? Josef, er handelt sofort. Er diskutiert nicht mit Gott, wenn ihr diese Geschichte nachlest. Noch in der Nacht nimmt er Maria, nimmt Jesus und geht los nach Ägypten. In der gleichen Nacht, als er das von Gott erfährt. Ihr Lieben, ich wünsche mir, dass ich so gehorchen würde. Ich wünsche mir, dass wir Ehemänner so Gott gehorchen würden. Sofort. Lasst uns so nah bei Gott sein, dass er uns seinen Willen offenbaren kann und dass wir zum Segen der Familie beitragen würden. Und als er nach dem Tod des Herodes auf dem Weg zurück ist, sieh mal, da fürchtet sich Josef, zurück nach Nazareth, nach Galiläa zu gehen, weil der Bruder oder der Sohn des Herodes nun
an der Regierung war. Nein, er fürchtete sich, zurück nach Judäa zu gehen, entschuldigt. Und auf Befehl Gottes geht er nach Galiläa zurück. Gott schickt sie nach Galiläa. Es heißt, Gott befiehlt dem Josef und Josef folgt. Was für ein vorbildlicher Ehemann. Und lieber Ehemann, ich möchte dich fragen, und ich schließe mich ein, auch ich bin Ehemann. Werden wir der Verantwortung gerecht? Hast du die geistliche Führung deiner Familie inne? Gehst du voran als geistlicher Führer in der Familie? Es wird dem Schutz deiner Familie vor den Angriffen Satans dienen. Und echte geistliche Führung wird deiner Ehefrau eine Hilfe sein. Und in deinem Leben wird Christusähnlichkeit sichtbar werden. Josef war auch ein Ehemann, der seine Frau unterstützte. Wisst ihr was? Er trug die Lasten mit. Ich hatte das vorhin schon kurz gesagt. Maria und Josef, sie standen ja in der Wahrnehmung ihrer Familie, oder ihnen stand in der Wahrnehmung der Familie nach außen eine schwere Zeit bevor. Wisst ihr, ich stelle mir das so vor, da wo die beiden aufgetreten sind, da wird man hinter ihren Rücken getuschelt haben. Na ja, das sind die beiden. Noch vor der Ehe, noch vor der Heimholung der Braut, haben die womöglich miteinander geschlafen. Oder vielleicht ist Maria wirklich fremdgegangen. Weißt du, ich habe da was gehört. Es könnte so und so gewesen sein. Aber wisst ihr, Josef war ein Ehemann, der sie unterstützte. Überall stellte Josef sich mit unter diese Last, indem er sich demonstrativ zu seiner Frau stellte und mittrug. Es fällt uns auch daran auf, als Maria und Josef in Jerusalem sind und dann zurückkehren wollen nach Nazareth, da merken sie plötzlich, dass Jesus nicht mehr da ist. Ja? Und sie suchen ihn 3 Tage lang. Und wisst ihr, was Maria zu Jesus sagt, als sie ihn gefunden haben? Wie war der Wortlaut Marias? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Wisst ihr, Josef hat nicht gesagt, du Maria, das ist eigentlich deine Aufgabe, auf die Kinder aufzupassen. Erziehung ist deine Sache. Warum ist er nicht hier bei uns? Warum treibt er sich woanders rum? Nein, er hat mitgesucht. Er hat sich mit unter diese Last gestellt. Er hat sie mit unterstützt. Josef war in so vielen Belangen ein vorbildlicher Ehemann. Und wisst ihr, wir wollen uns diese Frage stellen, sind wir vorbildliche Ehemänner? In einem Buch, das ich gerade lese, werden die Eigenschaften eines gottesfürchtigen Ehemanns aufgezeigt. Und es sind eine ganze Menge, aber irgendwie empfand ich, die mit euch zu teilen. Sie sind entnommen aus dem 1. Timotheusbrief. Es gibt da mehrere Stellen, wo die Eigenschaften eines geistlichen Führers oder eines Mitarbeiters, eines Gemeindeleiters herausgestellt werden. Aber der Autor sagte, im Grunde genommen sind diese Eigenschaften, bis auf 2, die er an dieser Stelle weggelassen hat, eigentlich Kennzeichen eines jeden geistlichen Ehemanns. Und er sagt Folgendes. Die Eigenschaften eines geistlichen Ehemanns sind die, dass er untadelig ist, über jeden Vorwurf erhaben, weil er das Böse nicht tut. Er ist Mann einer Frau, das heißt, er ist seiner Frau treu. Er ist nüchtern, selbstbeherrscht und ausgeglichen. Er ist besonnen, realitätsnah und wachsam. Er besitzt ein gutes Urteilsvermögen. Er ist bescheiden, korrekt, ordentlich, genügsam im Gegensatz zu zerstreut und unreif. Er ist gastfrei, freundlich gegenüber Fremden, bereit, andere nach Hause einzuladen. Er ist nicht dem Wein ergeben, gemäßigt und selbstbeherrscht. Er ist kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht leicht erregbar. Er ist nicht geldliebend, nicht gierig. Er ist nicht auf irdischen Reichtum aus. Er ist jemand, der dem eigenen Haus wohl vorsteht. Er führt seine Familie gut und sorgt für sie. Er ist jemand, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält, mit allem würdigen Ernst. Er hat Kinder, die ihm gehorchen. Weil er seine Familie mit Ernsthaftigkeit und Würde führt, ist er ihnen ein Vorbild. Und darum gehorchen seine Kinder ihm. Ihr Lieben, wisst ihr, ich bin eigentlich kein Freund überfrachteter Folien. Aber diese Fülle führt uns vor Augen, zeigt uns, was für eine Verantwortung wir als geistliche Ehemänner tragen und tragen sollten. Und Josef, er war so einer. Und die Frage ist, und das war der vierte Punkt dieses Hauptpunktes, ob wir solche sind, ob wir unsere Frau lieben, in Wort und in der Tat, ob wir Verantwortung übernommen haben, ob wir unsere Ehefrau unterstützen. Und wie ist es mit dir? Erlebst du Versagen an dieser Stelle? Und ich möchte dich einladen, sei ehrlich an diesem Punkt. Musst du feststellen, dass es dir an Liebe fehlt zu deiner Frau? Bist du vielleicht sogar offen für andere Beziehungen? Lebst du womöglich in einer Affäre? Erlebst du dein Versagen in deiner geistlichen Führung? Erlebst du dein Versagen in der Unterstützung? Lieber Ehemann, dann bist du heute dazu eingeladen, das zu ändern. Wie kannst du das tun? Weißt du, auch dir gilt diese Aussage, du darfst Gnade bei Gott finden. Gott lädt dich dazu ein. Du darfst zu ihm kommen, du darfst dich unter seinem Kreuz beugen. Du darfst ihm dein Versagen bekennen und du darfst dein Leben ändern. Du darfst deinen Beitrag zu einer gesegneten Familie und zu einem gesegneten Familienleben leisten. Und jetzt noch ganz kurz zu dem letzten Teil dieser Familie, zu Jesus, diesem besonderen Kind. Und hier möchte ich mich an euch Kinder, an euch Jugendliche wenden. Und vielleicht sagt ihr, boah, für uns ist das am schwierigsten. Wer ist schon so wie Jesus? Wie dieses Kind Jesus. Und wisst ihr, ohne Zweifel, Jesus war ein besonderes Kind. Und ich hoffe, dass wir das auch so wahrnehmen und dass es in uns diesen Wunsch weckt, so zu werden wie Jesus. Das gilt für Ehefrauen, für Ehemänner. Das gilt aber auch für Kinder und Jugendliche. Und wisst ihr, Jesus, er war ein guter Schüler. Woher wissen wir das? Aus dieser Begebenheit, als er 12-jährig in Jerusalem ist, im Tempel. Und wie steht es dort geschrieben? Er saß bei den Lehrern. Ihr wisst doch, was Lehrer sind, oder? Die, die schon zur Schule gehen, die wissen das. Die, die studieren, die wissen das. Er saß bei den Lehrern und hörte zu. Ihr Lieben, Gottes Wort ist so praktisch, ist so für unseren Alltag geschaffen. Jesus sitzt bei den Lehrern und hört zu. Das zeichnete ihn aus. Es wird dich als Kind auszeichnen, wenn du diese Haltung einnimmst. Und er stellte Fragen. Wisst ihr, Jesus war wissbegierig. Er wollte lernen. Er hat diese Gelegenheit genutzt. Und wir leben in einem Land, wo Schulbildung möglich ist. Wisst ihr, das ist ein Privileg, ihr lieben Kinder. Nutzt diese Gelegenheiten. Und wenn ihr auch keine Einserschüler seid, das ist nicht entscheidend. Darauf kommt es nicht an. Aber nutzt die Gelegenheit, für euer Leben zu lernen. Und nehmt euch ein Beispiel an Jesus. Und wisst ihr, ihr werdet euren Eltern damit Segen bereiten. Wenn eure Eltern keine Sorgen haben, weil ihr in der Schule nicht hinterherkommt, weil ihr in der Schule vielleicht Rabauken seid, weil ihr Quasselstrippen seid oder was auch immer. Wenn ihr euren Eltern diese Sorge nehmt, tragt ihr mit zu dem Frieden in der Familie bei, zu dem Segen in der Familie. Und euch kommt hier eine wichtige Aufgabe zu. Und wisst ihr, diese Lehrer im Tempel, die haben über Jesus gestaunt. Sie haben über seine Entwicklung gestaunt, dass er als 12-jähriges Kind so weit war. Sie haben über seine Antworten gestaunt. Jesus war besonders, auch deshalb, weil er seinen Eltern gehorsam war. Ja, er blieb scheinbar unerlaubt in Jerusalem zurück, aber er hat es nicht beabsichtigt. Ich glaube, der war so vertieft, mit diesen Lehrern zusammen zu sitzen, dass er gar nicht mitbekommen hat, dass seine Eltern gegangen sind. Und das kann auch uns manchmal im Leben so gehen, ja? Dass wir unbeabsichtigt dazu sorgen, dass irgendwie Stress in der Familie aufkommt, dass es irgendwie Hekte gibt, dass es irgendwie Schmerzen gibt, wie Maria das schildert. Das kann passieren, ja. Aber wisst ihr was? Es ist bemerkenswert, dass die Bibel danach sagt, nach dieser Geschichte heißt es von Jesus, dann ging er mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Das heißt, er war seinen Eltern gehorsam. Wisst ihr, ich habe mich gefragt, wie oft haben die Eltern jetzt Jesus auffordern müssen? Jesus, komm, komm jetzt endlich, reiß dich jetzt von den Lehrern zu. Jesus, bitte komm jetzt. Wird das so gewesen sein? Nein. Ich glaube, Jesus folgte ihnen einfach. Die Mutter hat gerufen, er geht. Macht euch das zu einem Vorbild. Wenn die Eltern etwas von euch erwarten, wenn sie euch um etwas bitten, versucht es gleich zu befolgen. Seid gehorsam an dieser Stelle. Und wisst ihr, das führte letztendlich dazu, dass er Gott und Menschen Freude machte. Gott, der Vater, freute sich über seinen Sohn. Und auch die Menschen erfreuten sich über diesen Jesus. Zumindest übersetzen einige Bibeln diese Aussage so, und Jesus nahm zu an Weisheit, Größe und Gnade bei Gott und den Menschen. Es wird übersetzt, und er bereitete den Menschen Freude. Und wisst ihr, ihr lieben Kinder und Jugendlichen, macht euch das zu einem Vorsatz, Menschen Freude zu bereiten. Nehmt euch Zeit für Menschen, geht respektvoll mit Mitmenschen um. Nehmt euch Zeit für eure Eltern, für eure Großeltern. Zeigt ihnen, dass ihr sie wertschätzt. Seid freundlich zu ihnen, nicht nur heute an Muttertag. Und ich glaube wirklich, dass Jesus immer wieder Zeit verbracht hat mit seinen Eltern. Und vor allen Dingen, und das lesen wir auch, mit seinem himmlischen Vater. Und deswegen möchte ich dich auch als Kind fragen, bist du dieses besondere Kind? Und ja, ich weiß, du bist es. Als Kind bist du besonders, in den Augen auch deiner Eltern. Aber wisst ihr, werde dieser Eigenschaft gerecht, indem du dir Jesus zum Vorbild nimmst. Und wie gesagt, ihr könnt euren Beitrag zu einer glücklichen Familie leisten. Nun, ich fasse kurz zusammen, Jesu Familie, sie war besonders. Und ich hoffe, dass wir aus der Schrift erkennen, dass jeder Teil dieser Familie seinen Beitrag geleistet hat. Und ihr Lieben, wenn wir ein Familienleben nach göttlichen Prinzipien leben wollen, dann werden wir feststellen, dass wir vom Teufel, dass unsere Familie vom Teufel torpediert werden wird. Das ist dem Teufel ein Dorn im Auge. Er möchte Unfrieden, er möchte Feindschaft, er möchte allein erziehende Elternteile haben. Aber weißt du was, fürchte dich nicht, diesem Ziel nachzustreben. Denn wer immer du bist, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und wenn du sagst, nein, noch ist es nicht so weit, dann darfst du heute bei ihm Gnade finden. Das wünsche ich mir persönlich und das wünsche ich auch dir. Amen.